ARD Sounds.
Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann ja, merkt man, wir reden gerade wieder viel übers Klima. Wir hatten vor kurzem erst die Frage, wie machen wir unsere Straßen hitzeresistent? Und dann hatten wir die Flüsse und Seen mit zu wenig und zu warmem Wasser und die ganzen Folgen. Das sind die drastischen Folgen des Klimawandels, sagen die einen. Es gibt aber auch Leute, die staunen immer noch und wirken überrascht. Und wir in der IQ-Redaktion, ja, wir haben über die letzten Jahre auch immer wieder über Vorhersagen berichtet, Prognosen seit Jahrzehnten. Was sagen Klimaforscher, wie entwickelt sich das Ganze weiter? Und wir wollen heute mal einen Schritt zurückgehen, genauer gesagt ein paar Jahre, und nachfragen, hat das eigentlich gestimmt? Also ist das eingetroffen, was uns Wissenschaftler und Klimaforscherinnen vor ein paar Jahren vorhergesagt haben?
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Und wer könnte das besser einordnen als die Frau, die seit vielen Jahren das Thema Klima, Klimaveränderungen bei uns begleitet? Renate Elles im Studio. Hallo Renate.
Ja, grüß dich Stefan.
Wir wollen heute nochmal nachschauen und fragen, wenn wir auf dieses Jahr blicken, hatten extreme Hitzewellen, Wasserknappheit, und jetzt hat der Klimabeobachtungsdienst der EU Copernicus veröffentlicht, der Juni, der war im Schnitt um 2,8 Grad fast wärmer als die normalen Durchschnittstemperaturen, also in der Zeit von 1991 bis 2020. Das war ja eh schon eine Zeit, wo es schon deutlich wärmer war im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, muss man immer dazu sagen. Und wir haben ja ohnehin schon sehr heiße Jahre in Erinnerung, vor allem eben ja so die letzten 15 Jahre seit 2010.
Seit 2003 war eigentlich das erste große Hitzejahr.
Und ist es jetzt trotzdem extrem, was wir erleben dieses Jahr?
Ja, also diese Hitzewelle im Juni, die wäre ohne den Klimawandel in dem Ausmaß unmöglich gewesen. Sowas lässt sich heute ausrechnen. Das ist die sogenannte Attributionsforschung. Die vergleicht ein mögliches Klima ohne menschlichen Einfluss mit dem tatsächlichen Klima, was wir jetzt haben. Und dabei kam eben raus, dass so eine Hitzewelle im Juni vor 50 Jahren nicht möglich gewesen wäre. Noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen war es im Juni in Deutschland über 40 Grad heiß. An den weitaus meisten Wetterstationen in Deutschland wurden Rekorde gebrochen. Auch beim absoluten Höchstwert in Möckern, das ist ein Stück westlich von Magdeburg, 41,8 Grad. Und Werte über 41 Grad gab es an insgesamt 9 Orten im Juni. Zum Beispiel auch in Bad Muskau in Sachsen und gleich zweimal hintereinander in Saarbrücken.
Und wir wollen ja weiter zurückschauen. Du hast gerade gesagt, vor 50 Jahren wäre es nicht möglich gewesen. Konnte man sich das damals eigentlich schon vorstellen?
Nein, also da war das nur ein Thema für wenige Forscher weltweit und nicht für die Öffentlichkeit. Aber genau vor 40 Jahren, wenn wir dahin mal springen, gab es zumindest den Versuch, sich das vorzustellen. Das Nachrichtenmagazin Spiegel hat im August 1986 in seiner Titelgeschichte über Klimaprognosen von Forschenden in den USA berichtet. Und was im Spiegel stand, das war damals Tagesgespräch, vor allem die Titelgeschichte. Und das Titelbild samt Schlagzeile, das wurde zu etwas, was man heute als Meme bezeichnet. Ich habe es dir mitgebracht.
Okay, der Spiegel von vor 40 Jahren. Also man sieht, das Layout war schon genauso wie heute. Der rote Rand, da sieht man den Kölner Dom drauf. Der ist halb unter Wasser, riesige Schlagzeile, die Klimakatastrophe. Damals war aber der Fokus der Meeresspiegel.
Ja, deswegen dieses Bild, sehr eindrücklich. Aber im Text ging es dann auch um höhere Durchschnittstemperaturen. Da ist von Hitze in Kanada die Rede, von mörderischer Dürre wie in der Sahelzone rund um das Mittelmeer und Palmen im Alpenvorland.
Also so weit ist es noch nicht gekommen bislang. Palmen sehen wir noch keine.
Ja, man sieht schon immer wieder mal welche in Gärten stehen, aber nicht durchgängig. Und der Artikel zitiert einen NASA-Forscher, der sagt, ein globaler Temperaturanstieg sei unausweichlich. Und er zitiert die Deutsche Physikalische Gesellschaft. Die hatte nämlich 7 Monate vor dem Spiegeltitel im Januar 1986 vor gravierenden Klimaveränderungen schon in 1 bis 2 Jahrzehnten gewarnt, wenn nicht sofort der Ausstoß wärmeisolierender Spurengase verringert würde. Heute sagen wir Treibhausgase. 1 bis 2 Jahrzehnte, das wäre also Anfang der 2000er Jahre. Und wenn wir uns erinnern, ich habe es eben gesagt, 2003 war dieses erste heftige Hitzejahr. Und seitdem gab es auf die globale Durchschnittstemperatur bezogen immer wieder neue Hitzerekordjahre.
Einer nach dem anderen eigentlich.
Ja, die meisten Hitzejahre waren eben nach 2000. Und die Physiker haben damals wörtlich von einer Warnung vor einer drohenden weltweiten Klimakatastrophe gesprochen. Das findet man heute noch auf den Seiten von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.
Können wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes stellen und natürlich auch den Link zu dieser aktuellen Studie über die Hitzewelle jetzt im Juni 2026. Aber könnte man dann sagen, Renate, Ende der 80er Jahre ungefähr, da geht das mit der Klimaforschung erst so richtig los?
Naja, da wird sie vermehrt in den Medien sichtbar. Die erste internationale wissenschaftliche Konferenz zum menschengemachten Klimawandel war 1979. Die wurde übrigens von einem deutschen Forscher initiiert, Hermann Flohn, ein Pionier auf dem Gebiet seit den 40er Jahren. Und im Abschlussbericht von dieser Konferenz heißt es dann, bald nach der Jahrtausendwende könnte ein Niveau erreicht sein, das alle Wärmerekorde der letzten 1000 bis 1200 Jahre übertrifft, was dann auch eingetreten ist.
Okay, also der Aufruf, der Alarm, aber dieser Aufruf 1979, wie du gesagt hast, der hat ja jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass irgendjemand wirklich gehandelt hätte, also politisch.
Nicht im Sinne von dem, was wir heute als Klimapolitik bezeichnen. Aber das Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat 1988 zusammen mit der UN-Organisation für Meteorologie den Weltklimarat gegründet. Das war was völlig Neues und lange einmalig in Politik und Wissenschaft.
Und dieser Weltklimarat, da kommt dann diese schwierige Abkürzung der IPCC.
Die Abkürzung steht für Intergovernmental Panel on Climate Change, wörtlich übersetzt zwischenstaatlicher Ausschuss zum Klimawandel. Auf seiner Webseite schreibt der IPCC, dass seine Arbeit das Ziel hat, Regierungen auf allen Ebenen mit wissenschaftlichen Informationen zu versorgen, die sie nutzen können, um eine Klimapolitik zu entwickeln.
Also ein Informationsgremium.
Ja, alle 6-7 Jahre veröffentlicht der IPCC einen sogenannten Sachstandsbericht, der dann auch eine Orientierung für die Verhandlungen bei den jährlichen UN-Klimakonferenzen ist.
Und dieser Bericht, der ist ja inzwischen, könnte man sagen, die Institution in Sachen Klimaforschung. Und der wird immer wieder zitiert in vielen Diskussionen, Debatten. Und wir schauen uns diesen IPCC mal kurz genauer an.
Der Weltklimarat IPCC ist ein Ausschuss der UN-Mitgliedstaaten. Aber er wird nicht von Politikern oder Diplomaten geführt, sondern von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die Staaten wählen sie für jede Berichtsperiode. Derzeit hat dieses Büro 34 Mitglieder aus aller Welt. Sie kommen aus der Klimaforschung, aber auch aus den Sozialwissenschaften. Denn in den regelmäßigen Berichten des IPCC, den sogenannten Sachstandsberichten, geht es nicht nur um Treibhausgase, Temperaturen und Unwetter. Diese Sachen sind vor allem wichtig im ersten Teil des Berichts, den naturwissenschaftlichen Grundlagen. Aber es gibt auch noch Teil 2 zu Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit und Teil 3, Minderungen des Klimawandels. Der gesamte Bericht basiert auf Daten und Erkenntnissen von tausenden Forschenden in aller Welt und noch viel, viel mehr Studien. Für den letzten Bericht hat das Team mehr als 230.000 Studien ausgewertet und auf über 10.000 Seiten zusammengefasst.
230.000 Studien, Renate, zusammengefasst auf 10.000 Seiten. Das ist sowas wie die ausgequetschte Quintessenz der weltweiten Klimaforschung.
Und das ist ja auch die Stärke der Berichte. Die Autorinnen und Autoren schauen sich alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen seit dem letzten Bericht an. Und hier liegt die Betonung auf wissenschaftlich. Es gibt natürlich Leute, die Texte veröffentlichen, in denen steht, der Mensch hat den aktuellen Klimawandel überhaupt nicht verursacht. Aber nach den Regeln der naturwissenschaftlichen Forschung und auf der Basis der Unmenge von Klimadaten, die in den letzten Jahrzehnten gesammelt wurden, kann man das nicht wissenschaftlich beweisen. Manchmal klingen solche Texte zwar wissenschaftlich, aber sie sind es trotzdem nicht. Das ist dann die sogenannte Pseudowissenschaft. Das heißt, was der IPCC veröffentlicht, wird gründlich geprüft und hat eine breite wissenschaftliche Basis.
Vor 5 Jahren ist es losgegangen mit dem letzten IPCC-Bericht. Da hat man erstmal einen Teil veröffentlicht zu den physikalischen Grundlagen. Da gehören natürlich auch wahnsinnig viele Szenarien dazu, was passiert und Prognosen, was wird passieren. Und da ist jetzt schon mal schon spannend, genauer hinzuschauen. Das ist ja auch unsere Frage heute. Wie treffend waren eigentlich diese Prognosen über die Jahre?
Ja, bevor ich das beantworte, lass mich noch sagen, eine Klimaprognose ist keine Langzeitwettervorhersage. Es gibt immer eine natürliche Schwankungsbreite von Jahr zu Jahr. Und die Einflüsse des menschengemachten Klimawandels kommen dann noch obendrauf. Die ziehen den gesamten Temperaturtrend nach oben. Wenn man sich zum Beispiel eine Kurve mit den weltweiten Jahresdurchschnittstemperaturen der letzten paar tausend Jahre anschaut, dann sieht das lange Zeit aus wie ein Gebirgszug, immer rauf und runter. Und am Ende geht die Linie super steil nach oben, weit über das vorherige Niveau, durch den Einfluss der Menschen.
Aber wie steil? Das ist ja immer die Frage.
Genau. Also haben die Prognosen der letzten IPCC-Berichte gestimmt? Das habe ich kürzlich einen Experten für Klimamodelle gefragt, also für die Basis dieser Prognosen. Und er hat gesagt, ja, was da vor 5 Jahren veröffentlicht wurde, das hat ziemlich genau gepasst. Was er mit ziemlich genau meint, es sei noch ein bisschen schlimmer geworden. Und das habe man bei den vorherigen Berichten auch gesehen.
Aber dieses ziemlich genau, also dann könnte man auch sagen, dass der IPCC bei diesen Prognosen zu vorsichtig war, zu lasch.
Ja, und das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, den zum Beispiel der Kognitionsforscher Stefan Lewandowski von der Universität in Bristol in England formuliert hat. Den habe ich für meine IQ-Folge Starke Fakten, schwache Politik, wie kann Klimaforschung überzeugen, interviewt. Und er sagt,
es gibt Anzeichen dafür, dass in der Klimawissenschaft die Leute zu vorsichtig waren, weil sie Angst davor hatten, als alarmistisch eingestuft zu werden. Es war aber nicht alarmistisch, sondern alarmierend. Da ist ein großer Unterschied.
Und woher könnte diese Angst kommen?
Vielleicht von diesem Begriff Klimakatastrophe, den die Deutsche Physikalische Gesellschaft 1986 verwendet hat. Ich habe den auch schon lange nicht mehr gehört. Tatsächlich wurde er später nur noch in der Politik oder von den Medien verwendet, nicht von Forschenden. Obwohl wir jetzt in Bereiche kommen, wo er vielleicht angemessen wäre. Aber Forschende sind da auch in der Zwickmühle. Sie müssen sich wissenschaftlich ausdrücken. Aber sie sehen eben, was auf uns zukommt. Und sie sind auch Menschen mit Kindern und Enkeln. Der Erdsystemforscher Wolfgang Lucht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat mir im Interview gesagt,
ich werde angegriffen, wenn ich Klartext spreche, weil ich würde die Leute nur verschrecken. Menschen, die Angst haben, sind gelähmt. Und andere sagen, wir sind Teil des Problems, weil wir nicht klar genug sprechen.
Aber ist dann das Problem, Renate, jeder einzelne Klimaforscher, jede Klimaforscherin kann über die eigene Arbeit so reden, wie er will, wie sie will. Aber bei diesem Bericht, bei diesen IPCC-Berichten, da müssen sich dann alle Forschenden aus der ganzen Welt auf einen Text einigen.
Ja, die müssen sich wirklich über jeden einzelnen Satz einigen. Der Klimamodellexperte, mit dem ich gesprochen habe, der arbeitet jetzt am nächsten Bericht mit und der meint, gerade dass sich alle einigen und dann eher eine zurückhaltende Version dabei rauskommt, macht den Bericht so glaubwürdig. Das scheint im IPCC also Konsens zu sein, sonst würden sie es ja anders machen. Aber der IPCC kann auch deutlich werden. Es gibt seit 2007 ein Wort, das in allen Berichten steht, auch in der kurzen Zusammenfassung für die Politik. Das Wort ist im Original unequivocal.
Unequivocal, habe ich noch nie gehört. Was heißt das?
Wörtlich übersetzt unzweideutig oder einfacher eindeutig. Und der Satz mit diesem Wort in der Zusammenfassung des letzten IPCC-Berichts lautet: Menschliche Aktivitäten haben eindeutig die globale Erwärmung verursacht, vor allem durch die Emission von Treibhausgasen.
Da kann man jetzt nicht sagen, dass es zurückhaltend formuliert ist und das, wie du gesagt hast, seit 2007. Dann schauen wir noch nach vorne, Renate. Du hast ja schon den nächsten Bericht erwähnt, an dem jetzt gearbeitet wird. Vor ein paar Monaten hat der IPCC bekannt gegeben, dass in dem Bericht ein Klimaszenario, also wie sich das Klima weiterentwickelt, bis zum Jahr 2100 gar nicht mehr vorkommen wird. Und zwar ein bestimmtes, nämlich das mit der stärksten Erwärmung. Darüber ist viel diskutiert worden. Warum diese Vorsicht?
Da gab es Leute, die haben gesagt, da sieht man es, die haben sich geirrt. Das war aber Desinformation und das kam aus einer entsprechenden Ecke.
Die Klimawandelleugner, oder?
Ja, Klimawandelleugner, einschließlich denen in der AfD. Aber der Grund, dass dieses Szenario nicht mehr im Bericht steht, ist kein Irrtum, sondern eine einigermaßen erfreuliche Entwicklung. Es gab seit dem letzten Bericht politische Entscheidungen, die dieses schlimmste Szenario unwahrscheinlich machen. So ein Szenario sagt ja, wenn die Menschheit so und so handelt, also vor allem die Treibhausgasemissionen so und so hoch sind, dann entwickelt sich das Klima auf diese Weise. Die Szenarien für den letzten Bericht hatten ihren Startpunkt 2014, die für den nächsten jetzt Mitte der 20er Jahre. Und beim IPCC geht man eben jetzt davon aus, dass sich die Treibhausgasemissionen anders entwickeln, als man vor 12 Jahren dachte. Und außerdem werden die Berechnungen dieser Szenarien auch noch ständig weiterentwickelt, um sie zu verbessern.
Kann man nicht inzwischen sagen, Renate, man weiß eigentlich längst genug über den menschengemachten Klimawandel?
Ja und nein. Ja, man weiß das und warum er passiert. Dass es mit steigendem Treibhausgasgehalt in der Atmosphäre immer heftiger wird. Und man hätte längst schon mehr dagegen tun können. Dafür weiß man genug. Aber das Klima ist auch ein sehr komplexes System mit sehr vielen Wechselwirkungen zwischen Temperatur, Niederschlag, Vegetation, Ozeanen und so weiter. Es gibt also immer Details, die unsicher bleiben. Und die Politik braucht klare Angaben. Wie hoch muss der Deich werden? Wie viel Geld soll ich für Hitzeschutz in Städten einplanen? Wann werden die jetzt schon heißen, trockenen Regionen der Erde komplett unbewohnbar, sodass die Menschen von dort fliehen müssen? Und vor allem, wie groß ist unser Budget für den Treibhausgasausstoß der nächsten Jahre, wenn wir den Klimawandel noch auf ein Level begrenzen wollen, das einigermaßen zu beherrschen ist? Dafür wird weiter geforscht. Obwohl es natürlich sehr vieles gibt, was man sofort tun könnte, ohne noch präzisere Daten aus der Klimaforschung.
Aber wenn wir nochmal zurückschauen, wenn man schon 1986 auf diese Warnungen gehört hätte und damals den Treibhausgasausstoß verringert hätte, könnte man dann platt gesagt sagen, unser Sommer wäre jetzt nicht so heiß? Ist das einfach nur mal nochmal ein zusätzliches Warnsignal?
Ja, also der Sommer wäre vermutlich nicht so heiß. Aber das mit dem Warnsignal, ich weiß nicht. Der Sommer 2018 war so ähnlich, zwar keine Hitzewelle im Juni, aber auch mit Dürre und sehr niedrigen Wasserständen in den Flüssen und erheblichen Folgen für die Gesundheit, die Ökosysteme und die Wirtschaft. Aber darüber wird nicht mal jetzt viel geredet. Man könnte den Eindruck haben, was wir gerade erleben, passiert zum ersten Mal. Und wie viele Warnsignale brauchen wir noch? Mit welchen Auswirkungen? Mit wie vielen Toten? Um es mal drastisch zu formulieren.
Aber wir dürfen jetzt auch nicht resignieren und sagen, okay, bringt alles nichts, ist sowieso zu spät.
Nein, wir müssen an die zukünftigen Generationen denken. Und das sagen auch die Forschenden, die im IPCC arbeiten. Jedes Zehntel Grad zählt. Wir wissen ja auch, was wir ändern müssen. Und die Prognosen des IPCC zu dem, was passiert, wenn wir nichts ändern, das lässt sich nach 6 IPCC-Berichten sagen. Die sind zuverlässig.
Dann haben wir gelernt, also die Prognosen von damals, wir wollten ja wissen, wie hat das gestimmt, was wir vor ein paar Jahren vorhergesagt bekommen haben, die haben durchaus gestimmt, waren vielleicht möglicherweise sogar teilweise zu vorsichtig formuliert. Und ja, dann bleibt mir dir zu danken, Renate, dass du diese Entwicklung für uns nochmal aufgearbeitet hast und natürlich, dass du auch weiter dran bleibst, wenn wir dann in ein paar Jahren wieder bilanzieren. Ich danke dir.
Gerne.
Und einen Tipp haben wir noch. Wir sehen alle an der Zapfsäule, wird es wieder teurer beim Tanken. Der Iran-Krieg geht weiter. Und wenn man ans Heizen ab dem Winter denkt, ob das nochmal so günstig wird wie vor dem Ukraine-Krieg, ist auch fraglich. Und viele stellen sich die Frage, ja, muss denn das sein? Also müssen wir uns unbedingt so abhängig machen von Ländern und Despoten, mit denen man vielleicht eigentlich am liebsten nichts zu tun hätte? Können wir das überhaupt schaffen, autark zu sein? Das fragen die Kollegen von Quarks Daily in einer Podcast-Spezialfolge. Die findet ihr natürlich werbefrei, wie auch IQ-Wissenschaft und Forschung in ARD Sounds. Den Link haben wir euch unten in die Beschreibung gepackt. Ich bin Stefan Geier und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dann.